Hallo und willkommen zum Starkenlos-Unternehmer-Podcast, wo wir uns mit Unternehmern und deren Geschäftsmodellen und dem freiheitlichen Lebensstil auseinandersetzen. Heute ist zu Gast bei mir Thomas Gravert. Thomas, guten Tag.
Hallo.
Thomas, erzähl doch mal unseren Gästen, was dein Job ist.
Ich bin ganz einfacher ITler, schon seit 15 Jahren oder so freiberuflich unterwegs. Zuerst natürlich in Deutschland, wo man den Freiberuflern sehr, sehr viele Steine und diverses anderes Zeug in den Weg legt. Irgendwann war es dann bei mir vor 3 Jahren, 3,5 Jahren so weit, dass ich wirklich überhaupt keine Lust mehr hatte auf Deutschland und deren Verwaltung. Hab kurzerhand abends um 17 Uhr mit meiner Frau die Entscheidung getroffen, lass uns nach Spanien umziehen. Einen Tag später waren wir in Spanien.
Ah, cool. Mein Eindruck als Freiberufler in Deutschland war, dass es wesentlich besser ist, Freiberufler zu sein in Deutschland als Angestellter. Warst du auch mal angestellt?
Ich war auch mal angestellt, hab da auch immer wieder Dinge gesehen, was man so als Unternehmer halt sieht, welche Geschäftsprozesse da optimierungswürdig sind. Nur wie das dann halt auch so ist, wenn man als kleiner Angestellter mit angeblich keinerlei Berufserfahrung und einem Alter von unter 30 plötzlich das Maul aufreißt und irgendwelche Verbesserungsvorschläge macht, wird man halt mal ganz schnell wegbelobigt.
Ja, verstehe. Erzähl doch mal, du bist in der IT tätig als Freelancer. Was ist denn da deine typische Tätigkeit?
Ich habe zusammen mit einem Freund in der Schweiz diverse Industriekunden, wo mein Freund in der Schweiz eben den Vor-Ort-Support macht und auch die konkreten Rahmenverträge abgeschlossen hat. Ich unterstütze aus der Ferne mit allem, was per Remote machbar ist. Mach aus der Ferne die komplette Systemüberwachung, sorg also dafür, dass sämtliche Server immer schön am Laufen sind, und wenn ein Server mal um Hilfe schreit, dann entweder kann ich selber regeln oder muss halt dann meinen Kumpel in der Schweiz vor Ort schicken, dass der sich das vor Ort anschaut.
Ja, verstehe. Also wenn man Server managt, das ist natürlich über Internet alles machbar und ja. Ich nehme an, das passiert dann eher selten, dass man tatsächlich mal vor Ort was ein- oder ausbauen oder neu starten muss.
Doch, es kommt vor. Häufiger, als man vermutet.
Ja.
Wobei natürlich die Haupttätigkeit vor Ort nach wie vor die Softwareentwicklung ist, womit wir auch in der Schweiz immer noch am meisten Arbeitszeit verbringen.
Okay, das heißt, du bist eigentlich Systemadministrator, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Ich finde das ganz interessant. Also einerseits bist du Freelancer, aber durch die Kooperation mit der Schweiz hast du, habe ich das richtig verstanden, dass du da eigentlich einen festen Kundenstamm dann hast?
Richtig, ich habe einen festen Kundenstamm, rechne nach schweizerischen Stundensätzen ab und lebe da, wo es mir gerade Spaß macht.
Cool. Magst du einmal erzählen, wie diese Kooperation mit deinem Schweizer Kunden zustande gekommen ist? Weil für mich klingt das so, also die Frage läuft so ein bisschen darauf hinaus, wie hast du das damals geschafft, von Angestellt auf Freelancer und jetzt von Freelancer auf Remote Freelancer zu wechseln? Das macht ja vielleicht nicht jeder Kunde mit. Magst du da einmal die Geschichte erzählen?
Gut, meine Freundschaften in der Schweiz sind über diverse LAN-Partys entstanden, die ich ja auch heute noch mitmache und mitorganisiere. Ja. Namentlich die 1024-LAN bzw. die 1024-City in Süddeutschland, Ravensburg. Da bin ich mit involviert. Und darüber sind eben auch einige Freundschaften entstanden, die dann so weit geführt haben, dass man sich sogar im beruflichen Umfeld miteinander austauscht und je nach Aufwand und Möglichkeiten auch mal Aufträge hin und her schiebt.
Und
nicht jeder kann alles und Auf manches hat manch einer auch einfach keine Lust und gibt das dann einfach weiter.
Ja. Das heißt, dann hattest du irgendwann den Kunden in der Schweiz und dann ließ das sich so machen, dass du von irgendwo gearbeitet hast?
Richtig. Genau.
Und ich wusste gar nicht, dass LAN-Partys immer noch ein Ding sind. Also dadurch, dass man jetzt online spielt, trifft man sich doch eher selten.
Also die Sorte LAN-Party, die ich immer mitveranstaltet habe, da geht es vordergründig nicht ums Spielen. Da ist auch der Umstand, dass man Computer mitnimmt, eher die ja, Ausrede gegenüber Frau, Kind, Family, dass man mal rauskommt.
Sehr gut. Rauskommen zu einer LAN-Party.
Rauskommen aus dem familiären Umfeld, mit Freunden treffen, einen über den Durst trinken und Spaß haben.
Ja, cool. Gab es auf deinem Weg zu zu deinem aktuellen Modus, gab es da auch Herausforderungen? Hat der Kunde da jemals gemeckert, dass du nicht vor Ort bist?
Nicht wirklich. Also
Das konntest du einfach.
wenn Kunde tatsächlich jemanden vor Ort gebraucht hat, entweder hat es eben mein Freund in der Schweiz gemacht, oder aber wenn der absolut keine Zeit hatte, beziehungsweise mal krank war, ich meine, in Flieger sitzen in Spanien und mal eben nach Zürich fliegen, kostet in der Nebensaison ja, 70 € etwa. Bei einem Stundensatz von 150 bis 200 ist mir dann der Flieger relativ wurscht.
Ja, okay. Das ist natürlich auch geschickt. Also dann höre ich da raus, du mit dem Schweizer Stundensätzen, das ist ja flaggentheoretischer Punkt, da Geld verdienen, wo der Lohn am günstigsten ist. Gleichzeitig, du sagst, du bist viel in Spanien. Jetzt gerade bist du ja aber in China, in Shenzhen.
Genau.
Wie ist denn da dein Setup? Wie wohnst du denn und wo ist deine Familie?
Familie ist momentan, also Frau und Kader, momentan immer noch in Spanien. In China bin ich jetzt momentan nur zum Einkaufen, weil wir einige Bitcoin-Miner kaufen wollen und müssen. Und natürlich momentan in Europa keinerlei Grafikkarten zu bekommen sind, vor allem nicht, wenn man davon mal eben 1000 Stück auf Schlag braucht. Deswegen jetzt gerade mal nach China geflogen und hier einkaufen gehen.
Das ist ja interessant. Du kaufst Bitcoin-Miner ein. Ist das ein anderes privates Projekt?
Nee, das ist ein Projekt eben auch mit meinem Schweizer Freund.
Ja.
Wir bauen uns jetzt momentan so ein zweites Standbein auf, indem wir eben einerseits Bitcoin-Miner selber bauen. Also wir kaufen die nicht nur ein, wir bauen die komplett selber. Was heißt, wir nehmen nicht die Miner, die es zum Beispiel von der Bitmain gibt, mit den ganzen ASICs. Wir bauen auf Grundlage von Grafikkarten eigene Ether-Miner, weil Grafikkarten eben doch noch einfacher zu bekommen sind als die ganzen ASICs.
Kleiner Moment, also sind das Miner, die am Ende Bitcoin meinen oder Ether?
Unsere Maschinen meinen letzten Endes oder direkt meinen die Ether, beziehungsweise noch ein paar andere Protokolle. Und je nachdem, wie man die einrichtet, also wir machen das Ganze mit über NiceHash, erfolgt die Auszahlung dann in Bitcoin.
Ja, okay. Aber wenn ich das richtig weiß, zum Bitcoin-Mining kommt man mit Grafikkarten ja direkt nicht weiter, oder?
Bitcoin selber ist technisch nicht möglich, mit Grafikkarten zu schürfen. Geht
Ja,
nicht.
genau. Okay, aber interessant. Also das ist für Ether und du sagst ein paar andere Coins, ist das offensichtlich gerade lukrativ.
Also die Maschinen, die wir haben, wir haben jetzt gestern noch eine neue Maschine zusammengebaut, aus 13 Grafikkarten, 13 mal RX 580, 8 GB. Das Ding bringt 352 Megahash auf Ether. Da kommt ein bisschen was bei rum.
Ja, interessante Zahl. Ich weiß nicht, wie weit du das transparent machen willst. Was bedeutet das denn am Ende in Ether und in Bitcoin oder in Euro?
Lass mich gerade mal schauen, wie jetzt der aktuelle Preis ist. Wir haben momentan in der Schweiz eine Testmaschine laufen mit 7 Stück GTX 1070. Die bringen aktuell etwa 13 US-Dollar täglich.
Okay, verstehe. Und 13 US-Dollar täglich mal 30 Tage im Monat, das sind dann ja schon 3.900 Dollar?
390.
Ah, oh, sorry, 390 Dollar im Monat für für einen Miner aus 7 Grafikkarten.
Genau.
Okay, cool. Und das...
Ja, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Also die RX 580 bringt momentan etwa 1,30 Euro pro Tag.
Ja.
Das Ganze 1,3 mal 30 macht 39 im Monat.
Macht das Sinn?
39 am Tag mit 13 Grafikkarten und das Ganze jetzt, bin gerade zu doof zum Rechnen, Moment. 1,3 Euro pro Grafikkarte mal 13 macht 16,90 Euro am Tag und das Ganze mal 30 macht dann 507 im Monat.
Okay. Macht denn das Sinn, in der Schweiz zu meinen, vor dem Hintergrund der Stromkosten?
Die Stromkosten sind in der Schweiz deutlich günstiger als in Deutschland.
Ja, durch die Wasserkraft, nehme ich an.
Einerseits die ganze Wasserkraft und andererseits hat die Schweiz natürlich auch noch ein bisschen Atomstrom, der damit reinfließt. Oder anders gesagt, als Privatkunde hast du in der Schweiz deine etwa 23 Rappen auf die Kilowattstunde.
Ja.
Wenn man dann mindestens 100.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht, geht der Preis mal eben auf etwa 9 Rappen runter.
Okay, sehr gut.
Muss man natürlich wieder mit gegenrechnen durch den ganzen Aufbau, was der Elektriker dann will.
Ja.
Für die 500 Kilowatt, die wir jetzt momentan aufbauen, möchte der Elektriker für die Verteilung mal eben 80.000 Franken sehen.
Verstehe. Und das macht ihr aber? Also, ihr investiert da?
Bitte?
Ihr investiert da aber?
Ja, natürlich.
Ja.
Wir haben ja auch schon einige Kunden, die jetzt im Rechenzentrum schon aktiv sind. Momentan ist das Rechenzentrum eben durch den Strom limitiert auf etwa 500 Maschinen.
Ja.
Vom Platz her haben wir, keine Ahnung, Platz für 10.000 oder so.
Okay, verstehe. Also, jetzt bekomme ich langsam einen Überblick. Also du bist der Sys-Administrator, aber du hast betreibst quasi mit deinem Freund in der Schweiz ein eigenes Rechenzentrum mit eigenen Servern und deswegen ist der Sprung zu einem Bitcoin-Miner auch gar nicht so groß. Ja.
Richtig.
Okay,
und alles, was man oder jeder Kunde, der keine dedizierte Rechnung für die Steuer oder irgendwas braucht, kann ich dann abrechnen als quasi Staatenloser. Was natürlich für den Kunden auch heißt, Scheiß auf Märchensteuer und den ganzen Spaß.
Ja.
Und alle, die eine Rechnung brauchen, werden dann über die Schweiz abgerechnet.
Genau, ich bin durch das Bitcoin-Mining-Thema kurz abgeschweift, aber genau, da sind wir wieder zurück beim Thema. Was genau bedeutet das denn als Staatenloser abrechnen? Das heißt, du stellst gar keine Rechnung, sondern bittest nur um einen Betrag?
Doch, ich stelle eine Rechnung. Nutze aber als Rechnungsadresse diejenige Adresse, wo ich gerade bin.
Ja.
Und wenn das dann eine Adresse von einem Hotel ist, so what?
Ja, und du gibst, du hast also dafür keine Firma gegründet, von der du deine
mit einer Rechnungsadresse
benutzt. Wie bitte?
Ich bin Freiberufler, ich bin meine eigene Firma.
Ja, logisch. Das gibt ja die Modelle, bin da nicht der Experte, die Firma in Wyoming zum Beispiel zu gründen und Rechnungen von da aus zu schreiben. Das ist bei dir aber nicht notwendig. Du schreibst einfach von deinem aktuellen Wohnsitz, also von dem aktuellen Hotel aus, ja.
Genau. Oder wenn ich halt gerade eine Ferienwohnung oder doch wieder mal ein komplettes Haus gemietet habe, dann halt entsprechend von dort.
Und es gibt aber Kunden, die verlangen sowas wie eine Umsatzsteuer-ID oder eine Steuernummer auf der Rechnung. Das machst du, gibst du da deine deutsche Steuernummer an oder machst du das dann in dem Fall nicht?
Meine deutsche Steuernummer kann ich ja nicht angeben, weil ich ja nicht in Deutschland bin.
Da hast du gar nicht mehr, logisch.
Richtig.
Das heißt, du die staatenlose Abrechnung kannst du nur mit Kunden machen, die keinen Wert darauf legen, dass deine Steuernummer draufsteht.
Genau.
Okay, verstanden. Und alle Kunden, die darauf Wert legen, das läuft dann worüber läuft das dann?
Das läuft dann über unser gemeinsames Unternehmen in der Schweiz.
Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen in der Schweiz zu betreiben, was das angeht, eventuell auch günstiger ist als ein Unternehmen in Deutschland.
Es ist einfacher,
Okay.
günstiger. Gut, die Steuersätze sind allgemein etwas günstiger in der Schweiz.
Ja.
Wir haben im Kanton Thurgau, wo wir ansässig sind, einen Einkommensteuersatz von etwa 10%.
Ja.
Das aber auch erst ab einem Umsatz oder Gewinn, da bin ich jetzt gerade überfragt, von 100.000 Franken im Jahr.
Ja.
Und auf der anderen Seite, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind natürlich signifikant höher als in Deutschland. Also wenn du in der Schweiz weniger als 60.000 Franken Umsatz machst, solltest du eigentlich direkt Sozialhilfe beantragen.
Ja, verstehe. Das ist jetzt dann nun konkret nicht dein Problem, weil du da ja gar nicht wohnst.
Richtig.
Aber okay, wenn man da eine Firma gründet, ist das vielleicht eine Sache, die man mit berücksichtigen will, wenn man da auch leben will.
Ja.
Wo wir wieder bei dem Thema wären, also wo hältst du dich denn hauptsächlich dann auf? Viel Spanien, jetzt gerade geschäftlich in China. Kannst du mal so grob für ein Jahr anteilig angeben, wo du so bist?
Also mich hat der bundesdeutsche Zoll vorletzte Woche gefragt, wo ich denn lebe.
Ja.
Denen habe ich ganz pauschal gesagt, Planet Erde.
Ja.
Konnten die natürlich überhaupt nicht verstehen.
Fanden die auch nicht lustig?
Im ersten Moment nicht, nee, überhaupt nicht. Wollten dann von mir wissen, wo ich denn schlafe. Habe ich ihnen gesagt, heute hier, morgen da, übermorgen woanders. Und dann wollten sie wissen, wo mein Bett steht. Ja, entweder im Hotel oder da, wo ich gerade bin.
Ja, wie ist das zustande gekommen, dass der Zoll das wissen wollte?
Ich bin von der Schweiz aus mit der Fähre Romanshorn Friedrichshafen nach Friedrichshafen rüber, um mir einen Reisepass zu holen, endlich mal wieder. Und dabei haben sie mich halt aufgehalten bei der Einreise.
Okay, und wollten einfach nur wissen, wo dein Wohnsitz ist, und dann hat das Gespräch seinen Lauf genommen.
Genau. Allgemeine Personenkontrolle, Ausweis, bla, überhaupt und wo wohnen Sie denn? Ja, Planet Erde.
Und wie ist das ausgegangen? Wann haben Sie sich gehen lassen?
Wir haben dann etwa eine Viertelstunde unter anderem auch privat gesprochen. Es lag soweit überhaupt nichts vor, niemand, der irgendwas von mir will. Einer von diesen Blauhelmen, Schlümpfen, wie auch immer, ist so mehr oder minder in Tränen ausgebrochen, als er mitbekommen hat, was er da für eine Scheiße baut.
Inwiefern?
Mit seinem Beruf.
Ja, okay, schön. Erst haben sie dich genervt und rückblickend, als du erzählt hast, wie du dein Leben gestaltest, wurden sie neidisch.
Genau.
Sehr schön. Ja, aber erzähl doch mal, also wie kannst du sagen, anteilig grob, wie viel du in einem Jahr in Spanien bist und sonst wo?
In Spanien maximal 89 Tage am Stück.
Ja.
Sollte ich länger in Spanien sein wollen, heißt das letzten Endes mal eben ins Auto fahren, die 600 Kilometer nach Frankreich auf den Kaffee fahren.
Ja, genau, und dann darfst du wieder rein oder dann
Genau.
machst du das zumindest. Ja, genau.
Und ansonsten eben maximal 183 Tage im Jahr, im Kalenderjahr, in einem Land innerhalb der EU.
Okay, weil du sonst da verpflichtet wirst, deinen Wohnsitz anzunehmen.
Nee, gar nicht mal, weil die 183-Tage-Regel haben wir ja auch in Deutschland, wo es letztlich nur darum geht, wo man denn einkommensteuerpflichtig ist.
Okay, verstehe.
Die Wohnsitzfrage ist in Spanien eben diese 90-Tage-Regel. Die spanischen Behörden möchten gerne, dass man sich innerhalb von 4 Wochen anmeldet. In deren AGB-Gesetzen, wie auch immer man dazu sagen möchte, steht aber drin 90 Tage.
Verstehe. Und das heißt maximal 180 Tage in Spanien. Das heißt, wenn es dir da gut gefällt, dann bist du also auch gern mal die Hälfte des Jahres in Spanien. Wo verbringst du dann die andere Hälfte?
Irgendwo anders.
Ja,
Also.
bist du lieb in Europa? Gibt es da bestimmte Länder, die du magst? Sind das dann so Urlaubsorte oder das darf ich mir vorstellen?
Also die letzten 18 Monate habe ich überwiegend in Spanien, Frankreich, Schweiz und Deutschland verbracht. Wie sich das denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so gestaltet, keine Ahnung.
Okay, aber cool. Das heißt, daraus entnehme ich mal, dass es durchaus eine Option ist, einfach in Europa staatenlos
Ja,
umherzureisen.
natürlich.
Ja, und
Hat
das heißt,
natürlich auch den eleganten Vorteil, innerhalb der EU brauchst du keinen Reisepass. Der
ja.
einfache Ausweis reicht. Kannst dein eigenes Auto behalten. Habe ich ja in der Staatenlosgruppe neulich auch schon was gepostet, wie man trotz jemand keinen Wohnsitz in Deutschland hat, ein deutsches Auto anmelden kann. Also habe ich genauso gemacht, funktioniert. Ja, insoweit ganz einfach.
Ja, es ist ein ganz interessantes Modell. Ich selber bin hier mit einem Rucksack in Handgepäcksgröße unterwegs und reise um die Welt. Jetzt, weil sehe ich, dass du, indem du deinen Fokus ein bisschen auf Europa setzt, im Prinzip den kompletten Komfort eines Menschen mit Wohnsitz genießt und trotzdem staatenlos unterwegs bist. Finde ich eine ganz nette Idee.
Richtig.
Hast du vielleicht persönliche Tipps an andere Leute, die noch in ihrem Angestelltenjob festhängen oder noch als Freelancer in Deutschland unterwegs sind, wie man am besten loslegt, wenn man den Gedanken hat, das muss noch effizienter gehen?
Mir hat einmal irgendjemand irgendwann vor einigen Jahren gesagt, das Leben ist schön. Von Einfaches war nie die Rede. Wenn du irgendwas ändern willst, ändere es. Mein Arschtritt war ein wieder mal Besuch von Firma Polizei, damals in Deutschland, die da irgendwas von wegen Wohnsitz gefaselt haben, obwohl ich da wieder gerade mal nur eine Woche war. Und das war dann eben für meine Frau und mich der Grund, Hals über Kopf zu sagen, fuck it all, let's go.
Und seitdem, das klingt nicht so, als hättest du irgendwas zu bereuen, seitdem bist du staatenlos in Europa.
Genau.
Cool, Thomas. Wenn es nicht sonst noch was gibt, was ich irgendwo übersprungen habe, möchtest du da irgendwo noch was ergänzen?
Momentan wüsste ich da nichts. Wenn es Fragen gibt zum Thema Bitcoin, wie gesagt, wir bauen jetzt momentan ein Rechenzentrum auf in der Schweiz. Wenn da jemand was haben möchte, einfach melden bei mir. Wenn da jemand einen Rechner reinstellen möchte, gerade in der Schweiz, ja, immer gerne, soweit überhaupt kein Thema. Und das Schöne ist ja auch, gerade als Rechenzentrumsanbieter in der Schweiz, sind wir natürlich nicht verpflichtet, die Identität unserer Kunden zu überprüfen.
Ah, sehr gut.
Ja. Also wenn da
Wenn man.
jemand meint, er möchte da seinen Bitcoin-Miner reinstellen oder überhaupt irgendeine Form von Rechner, wenn der sich als Max Mustermann anmeldet, und monatlich pünktlich seine Rechnung zahlt, so what?
Ich nehme an, aber auch wenn ich unabhängig vom Bitcoin Mining einfach einen safe-hosted Server haben will, dann bist du auch ein guter Ansprechpartner.
Auch dann, wobei wir das momentan noch nicht selber können, da müssen wir auch auf kommerzielle Rechenzentrumsanbieter noch zurückgreifen.
Okay, verstehe. Und man findet dich als Thomas Grabert bei Facebook oder habt ihr auch eine Website?
Haben wir auch natürlich. Website findet man unter anderem die coin-machine.com.
Coin-machine.com. Okay, Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke dir auch, Herr Ruben.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt in China.
Danke dir. Dir viele Späße in Bangkok.
Jo, danke. Ciao.
Bis dann, ciao.